Hallo und herzlich willkommen zu Insert, Nerd Science Recorded on Tape. Als wäre man 2020 nicht schon genug gestraft. Die Kinos sind dicht und große Filme werden der Reihe nach verschoben. Also versuchen wir mal wieder, uns auf kleinere Filme zu konzentrieren. Aber auch das ist schwierig, denn teilweise kommen kleinere Filme gar nicht mehr nach Deutschland dieses Jahr. Eins dieser Exemplare ist zum Beispiel Buffaloed. Darin spielt Zooey Deutsch eine Kleinganoven und wir schauen uns mal an, ob es sich lohnt, an diesen Film ranzukommen. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht.
Oh yeah.
Yeah. So, ich habe mich losgeeist von der neuen PlayStation. Es war gefühlt Funkstille, niemand hat mehr was von mir gehört. Eingeigelt in mein Kabuff hier. Überleg, schauen wir mal, ob wir das noch drauf haben. Du bist Ronny und wir machen hier einen Podcast über Filme und heute ist eine Review dran. War das alles richtig?
Das klang soweit ganz gut, ja. Anscheinend bist du fehlerfreier durchgekommen als ich. Du hast mir ja gerade vorgeworfen, während die Intro-Musik lief, dass ich hier schon im Intro wieder gelallt habe.
Vorgeworfen ist ein sehr, sehr starkes Wort an der Stelle übrigens.
Du meinst angemerkt?
Also pass mal auf, man muss ja hier noch Pointer geben dürfen, ja, konstruktive Kritik, selbst das ist zu hoch gegriffen dafür, aber ist völlig egal, es unterstreicht einfach deinen charmanten Charakter an der Stelle.
Vielen Dank, ja, ich habe es auch selbst gar nicht mitgekriegt, aber irgendwann hebt man glaube ich ab, dann denkt man, alles was man macht ist einfach pures Gold und im Endeffekt, naja.
Kann nicht jeder Krusty der Clown sein und wer das nicht verstanden hat, das ist ein uralter Insider.
Ja, der hier vor jeder Sendung als Meme reingeschoben wird, um ein bisschen so uns gegenseitig anzufeuern.
Vielleicht kann man das ja irgendwann mal dem Social Media Assi mitgeben, dass er das vielleicht mal irgendwie als Story postet, damit die Leute tatsächlich Bescheid wissen, wenn wir hier irgendwie random Simpsons zitieren. Und ich wiederhole es nochmal, ja, es gibt tatsächlich für jede Lebenslage ein Simpsons-Zitat.
Das stimmt allerdings.
Das ist aber nicht Thema der heutigen Episode. Nein, es geht um Buffaloed. Ronny hat es im geleiteten Intro schon richtig gesagt. Schwierig ranzukommen. Das trifft es ganz gut, ne? Kleiner Streifen, unbekannter Streifen, weil nicht beworben, weil nicht in Deutschland verfügbar, nicht wirklich direkt ranzukommen. Gehen wir wahrscheinlich gleich noch ins Detail ein, aber wir hatten es mit ziemlicher Sicherheit in einer unserer Update-Folgen. Ich habe jetzt nicht rausgesucht, in welcher.
Update-Folge Nummer 24 und das weiß ich sogar auswendig.
Hervorragend, weil er sich die Zooey Deutsch-Themen rot im Kalender markiert.
Immer.
Nehme das jetzt schon mal vorweg, direkt eine erste Wertung. Ich glaube, nach Zombieland 2 sind wir durchaus Fans geworden von Zooey Deutsch. Und das war, glaube ich, für mich auch so der primäre Drive, überhaupt mal sich mit diesem Trailer auseinanderzusetzen zu diesem Film. Und glaube ich auch der Hauptgrund, warum der es damals in die Update-Folge geschafft hat.
Ja, so ich glaube, ne? Zum einen wegen dem Namen, ja, wegen ihr. Ich glaube aber auch, war ja doch, naja, Wellen geschlagen ist ein bisschen zu viel gesagt, aber war ja so ein bisschen halt durch die sozialen Netzwerke ging und weil, so wie der Trailer halt aussah, es doch nach einem übertreten witzigen kleinen Krimi-Komödchen aussah. Und da sind wir ja, glaube ich, beide generell nicht abgeneigt von.
Da hat er recht. So, jetzt hat sich folgende Situation dargestellt. 2020 ist passiert und der offizielle Kinostarttermin war zumindest für den USA, da gab es nämlich einen, der 14. Februar, aka Valentinstag, für den Kinostart und den VOD-Start. Ich hatte schon gesagt, für den Rest der Welt hat es einfach direkt gar keinen Start mehr gegeben. Sag ich jetzt mal, okay, VOD für einige andere Länder, wir sind wie immer leer ausgegangen.
Damit aber das sagt ja auch schon was, oder? Gleichzeitig Kino und VOD-Auswertung, selbst in den USA.
Gut, okay, also man konnte es ja jetzt im Trailer schon absehen, dass es jetzt nicht eine ganz, ganz, ganz große Produktion ist, sondern dass es schon eher ganz klar Indie-Charakter hat. So, für alle, die jetzt gar nicht wissen, worum es geht, guckt euch den Trailer gleich an, weil Ronny hat noch eine Synopsis für euch. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr erstmal weiterhören wollt nach der Synopsis oder ob ihr direkt den Trailer dazwischen einschieben müsst.
Wegen der Synopsis oder so, wie ich sie vortrage?
Das hast du gesagt. Wow.
Das war doch schon wieder ein Stupser. Das war schon wieder so ein halber Fingerzeig, auf jeden Fall. Aber es prallt an mir ab. Und ich fahre fort, wie du schon gesagt hast.
Wie Teflon an Mark Ruffalo.
Oh! Bam! 5 € ins Witzeschwein. Und die gebe ich gerne, muss ich sagen.
Danke.
Nichtsdestotrotz fahre ich
trotzdem. Das ist angemessen, ich bin die ganze Woche hier.
Mit der Synopsis zu Buffalo. Und darum geht's. Bereits als kleines Mädchen fasst Peck einen Entschluss. Statt billigen Chicken Wings soll schnell der ganz große tägliche Luxus einkehren. Fortan dealt Peck mit Zigaretten auf dem Schulhof oder verkauft gefälschte Tickets vor dem Footballstadion. Als junge Erwachsene landet Peck schnell im Kosmos der Schuldeneintreiber. Bei dem wenig vertrauenswürdigen Wiss sammelt sie schnell Erfahrung im Business. Die Gier wächst und Peck will bald ihr eigenes Geschäft aufbauen. Doch auf der Suche nach dem schnellen Geld bringt sich Peck nicht nur selbst in die Schusslinie skrupelloser Finanzhaie.
Das lassen wir so drin, es wird nicht geschnitten.
Ich meine, stell du dich mal hin mit was weiß ich, 2 Bier und rock das hier so runter wie wir. Jetzt mal ohne die Schnäpse.
Also, das Wir verbitte ich mir ja an der Stelle, ja.
Wieso?
Was auch immer du dich für, was auch immer für einer Sucht du dir hingibst hier, bei mir gibt es den Old Fashioned nur zu angemessenen Jubiläen.
Aber haben wir nicht damals, letzte Woche gesagt, Another Round, der Trailer war so gut, wir machen das jetzt auch mit den 0,5 Promille die Woche?
Du kannst...
Von wem kam denn das Memo?
Du kannst doch das Experiment, das wir hier fahren, nicht noch während wir das Experiment fahren schon preisgeben.
Ist quasi eine Challenge. Ist ja auch egal.
Meine Güte, wir hängen die Leute hier, glaube ich, heute wirklich massiv ab. Dann jede Menge Deep Cuts dabei, habe ich das Gefühl.
Versuche sie doch wieder einzufangen mit Stab und Besetzung. Wer denn hier eigentlich mitspielt im
Bitte.
Film Buffalo? Und zwar von Tanja Wexler. Die... Sagt
mir jetzt erstmal nichts.
Wahrscheinlich nichts, genau. Weil, was steht das so in der Vita? Natürlich, wie immer, bei allen so kleinen Regisseuren und Regisseurinnen. Finding No von 98 in guten Händen. AKA hast du nochmal den anderen Titel hingeschrieben. Hysteria von 2011. Oder nächstes Jahr soll, wie spricht man
Jolt.
Das aus?
Jolt.
Jolt in die
Kate
Kinos kommen.
Beckinsale.
Genau, mit Kate Beckinsale, wo mir die Filmbeschreibung Kopfschmerzen bereitet, wo ich nicht weiß, wo das hingehen soll. Aber ja.
Ja. Also bedeutet, Regie, ja, gefühlt schon lange dabei. Ich meine, Finding North, 98, irgendwie der erste Spielfilmlänge, aber das sind maximal große Pausen dazwischen gewesen.
Mhm.
Also von daher eher, ich sag mal, unbeschriebeneres Blatt.
Aber naja, und auch der letzte, also Hysteria in guten Händen, war ja auch mit der Maggie Gyllenhaal, Jonathan Pryce und wer da alles noch so dabei war. Da waren ja auch schon größere Namen. Das war jetzt definitiv kein Mini-Independent-Low-Budget-Projekt. Also sie hat da schon, denke ich mal, schon Luft schnuppern können, was so Sets angeht, Budget angeht, Cast.
Das auf jeden Fall. Und dann aber wieder erstmal jetzt 9 Jahre Pause fast. Mhm. Oder was heißt Pause, ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber ist jetzt nicht so, dass sie dann da wirklich Fuß gefasst hatte in der Hollywood-Kommune, lass mich so sagen. Nee, und von daher war es auch für mich ein Name, der mir jetzt erstmal nichts sagte.
Dann gucken wir doch mal, wer sonst noch dabei ist. Beim Drehbuch, Brian Zucker hat das geschrieben, Primärschauspieler. Zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich mit offenem Auge Filme guckt, dann konnte man ihn zum Beispiel in Kong, Wolf of Wall Street erkennen. und noch ein paar andere kleine Dinge, aber sonst?
Sonst tatsächlich schwierig und ich fand es halt tatsächlich ganz interessant, dass er als Drehbuchschreiber in seinen Credits dann angefangen hat mit solchen Sachen wie MTV Movie Awards, MTV Music Awards und zwar von wann? Von 2008 und 2009. In der Zeit auch wahrscheinlich gerade einigermaßen angesagt gewesen, hatte dann nämlich als Co-Creator eine Serie in den USA in den Start gebracht, eine Staffel aber nur, danach abgesetzt, Single Dads. Das war so alles wahrscheinlich seine so ein gewisses Hoch, das er da hatte. Schaffensphase 2008, 2009. Dann eher primär so kleinere Rollen als Schauspieler und jetzt mal wieder Drehbuch- und Spielfilmlänge. Okay.
So.
Einfach mal so reingeschoben.
Aus der Hand geschüttelt, mehr oder weniger.
Gefühlt, genau. Ne? Ja. Also, ja. Breites Spektrum, aber jetzt nicht unbedingt pauschal, dass man sagen könnte, der hat Kompetenzen in Drehbuch für in Spielfilmlänge raushauen. Mhm. Auch interessant, finde ich.
Ja. Ja.
Also Regie und Drehbuch erstmal interessant besetzt, sag ich mal.
Bei der Kamera oder an der Kamera vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung noch. Die hat nämlich Guy Godfrey geschwungen, auch diverse Kurzfilmprojekte hinter sich, hat dann 2016 bzw. 2017 Mordi abgedreht, von der Kritik relativ gut aufgenommen, Film mit Sally Hawkins und Ethan Hawke. Und hat uns jetzt oder bringt uns demnächst auf irgendeine Art und Weise noch vielleicht Let Him Go mit Kevin Costner.
Ich hoffe.
Und das sah ja auch eigentlich solide aus, was man da in dem Trailer erahnen konnte.
Haben wir in unserer Update-Folge bescheinigt, ja, dass das nach ganz klassischem Hollywood wieder aussah. Und ich meine, auch optisch ist das natürlich erstmal nicht jetzt unbedingt ein Ritterschlag, aber doch sehr positiv, wenn du jetzt nicht sagst, das sieht aus, als wäre das jemand, der seinen zweiten Spielfilm da mal hinter der Kamera als DOP gedreht hat oder so. Nee, sondern schon gut. Also ja, gebe ich dir recht. Es wird geht bergauf, zumindest was die Vita der Leute hier betrifft.
Gucken wir uns doch dann auch mal Schnitt und Montage an. Die kommt von Casey Brooks. Und da steht eigentlich nur so ein richtiger Film auf der Liste, nämlich Brittany Runs a Marathon 2019. Und sonst hast du zum Beispiel auch nochmal eine kleine Serie mit aufgeschrieben. Und da weiß nicht, ob du da kurz noch was sagst.
Nee, die sagte mir auch nichts, aber ich fand es halt spannend anzumerken.
Dieses in Marrow,
dass es einfach 42 Episoden sind.
Mhm.
Das musst du ja auch erstmal zusammenschneiden.
Ja, es ist wahrscheinlich Butter und Brot, würde ich sagen, oder?
Ja, sicherlich auch das, ne? Aber bedeutet zumindest, dass eine gewisse Routine und dadurch sicherlich auch eine gewisse Erfahrung dann halt durchaus dabei ist. Und wie du es gesagt hast, Brittany Runs a Marathon hat sie ja dann auch, wurde gezeigt, Spielfilm. Geht.
Okay.
Nicht? Also, ich meine.
Doch, ja, der Satzbau war gerade nur so, hat mich überrascht.
Ja, ja, also. Du weißt doch, was ich sagen möchte. Ne? Nach Serie ist es, glaube ich, immer ganz hilfreich. Also, wenn ich jemanden suche, der Schnittenmontage macht, mal in den Lebenslauf zu gucken. Und wenn dann da zumindest ein Spielfilm drin ist und ich mir den vielleicht sogar angucke und sage, ja, das passt, so ist, glaube ich, durchaus hilfreich. So. Ich hoffe, das hat jetzt vom Satzbau mehr Sinn gemacht. Entschuldigung.
Alles gut. Ich gehe aber trotzdem direkt weiter und erwähne nochmal hier Matthew Marchison. Der hat nämlich die Musik beigesteuert. Der ist noch nicht so lange im Business, hat aber zum Beispiel als Composer mit Kick-Ass 2 angefangen, unter anderem. Ist ja jetzt auch 7 Jahre erst her,
so lange
würde ich mal sagen.
Business.
Naja, es vergeht doch mehr oder weniger schnell die Zeit, ich weiß es nicht. Kingsman, glaube ich, alle Filme, die Musik beigesteuert und zuletzt unter anderem Rocketman auch da komponiert.
Das
also
klingt alles,
da würde ich schon Expertise unterstellen. Also
ja, definitiv.
Noch mehr.
Ein British Gentleman offensichtlich hier am werkeln. Und fand ich ganz interessant, hat in seiner Vita auch angefangen so ein bisschen mit Videospiele-Soundtracks. Fand ich auch ganz interessant. Also er kam über die Ecke so ein bisschen da in die Nummer rein. Ja, also der ist, glaube ich, der mit der dicksten Vita hier, Matthew Marchison.
Vor allem, was das Volumina angeht von den Produktionen, von denen wir sprechen, also Kingsman, Kick-Ass, Rocketman.
Ja, ja, also so AAA-Hollywood-Produktionen.
Ja, kann man schon so sagen. So, interessanterweise nochmal schnell das Cast auch abgefrühstückt. Wer spielt denn jetzt eigentlich alles mit? An erster Stelle, wir haben es schon erwähnt, Zooey Deutsch. Zum ersten Mal bei uns aufgetaucht, natürlich hier, wo wir gesprochen haben über Zombieland 2. Weiterhin gesehen zum Beispiel bei Why Him, The Disaster Artist oder The Politician, einer kleinen Serie. Ja, Zooey Deutsch halt taucht gefühlt jetzt auch so immer mehr auf.
Ja, vereinzelt, aber die letzten zwei Jahre, glaube ich, relativ groß im Kommen.
Ja.
Und ich glaube, wie gesagt, Zombieland 2 hatte, glaube ich, geholfen einfach.
Ja,
so als Sprungbrett, weil Fortsetzungen von einem erfolgreichen Film mit einem dicken Cast und dann eine Rolle serviert bekommen, wo man halt maximal vom Leder ziehen kann, wo, glaube ich, jeder ein feuchtes Auge bekommen hat, weil es einfach unheimlich lustig ist, bleibt man halt gut hängen. Also das hat, glaube ich, da hat sie Glück gehabt. Es hat gut gepasst für sie, glaube ich,
definitiv. Zu dem Zeitpunkt. Dann ist noch Judy Greer dabei, die spielt hier ihre Mutter, zum Beispiel gesehen bei The Village, diverse Planet der Affen, Ant-Man 1 und 2 oder beim Voicecast bei Archer zum Beispiel dabei gewesen.
Ja, immer noch dabei, ja, konstant seit, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es sind, 10 oder 11?
Ist mittlerweile unfassbar und ich habe es nie wirklich verfolgt, ehrlich gesagt.
War großartig, hat so ein bisschen nachgelassen, aber die ersten 6 Staffeln kann man hervorragend weggucken.
Weiterhin dabei Jay Courtney, mehr oder weniger angefangen bei Spartacus,
auf jeden Fall, ja. Absolute Empfehlung hier übrigens von meiner Seite. Und da zwar nicht Spartacus erste Staffel, sondern die Standalone-Staffel, sage ich mal. Also die Prequel-Staffel, da sehen wir ihn das erste Mal. Hat da auch eine recht große Rolle.
Ist auch nie groß weggekommen, generell von diesem Action-Genre, möchte ich mal sagen. Da folgte sowas wie Jack Reacher, dann hat er den Sohnemann ab Die Hard 4 gespielt.
Uff.
Terminator Genesis war dann zu sehen, Suicide Squad. In dem ersten, wie auch in dem
1.0
zweiten.
2.0.
Vielleicht nächstes Jahr oder wann auch immer. Und da waren halt auch schon immer mal in seiner Vita schon derbe Gurken dabei, muss man mal ganz klar so sagen.
Derbe Gurken, aber dicke Bretter trotzdem.
Ja, ja, nichtsdestotrotz auf jeden Fall. Gerade
also Tom Cruise, Schwarzenegger, Bruce Willis und jetzt halt auch der Suicide Squad mit diesem riesen, unfassbaren Cast.
Ja.
Das gibt Schlimmeres, glaube ich. Also der ist jetzt vielleicht nie so der ganz, ganz große Durchbruch gelungen, da die ganz große Hauptrolle zu spielen vielleicht. Naja. Aber bocksolide Dinger. Also meine Güte. Also absolute Größe, würde ich sagen, derzeit.
Ansonsten haben wir ja noch, ansonsten haben wir ja noch ein paar Daten zur Produktion an sich.
Wie das abgetan wurde.
Bitte was?
Mach weiter. Mach weiter.
Ich kann schon mal spoilern, auch hier in dieser Ausgabe haben wir wenig Infos zum Budget rausfinden können, was wir immer gerne ein bisschen beleuchten. Ansonsten, Zooey Deutsch hat auch mitproduziert und es ist auch ganz interessant, die Thematik, die im Film bebildert wird, beziehungsweise erzählt wird, im Sinne von Schuldeneintreibern. Da hat sich Magnolia Pictures, also der Distributor hinter dem Film, zusammengetan mit einer, wie nennt man das? Ja, Wohltätigkeitsorganisation kann man ja fast nicht sagen. Ja. Oder Organisation im Sinne.
Na, das ist so ein, vielleicht, oder so ein öffentlicher Verein, ist vielleicht das beste deutsche Pendant dazu.
Um Leuten in den USA zu helfen, die tatsächlich von solchen Schuldeneintreibern wegen ihren Schulden halt belästigt oder verfolgt werden, da entgegenzustellen und haben versucht, so ein kleines Crowdfunding zu starten. Und zwar wollten sie $15.000 sammeln, um 1,5 Millionen US-Dollar Schulden zu tilgen für ausgewählte Leute. Finde ich ganz löblich und interessant, die Aktion. Ist aber nicht so mega gefruchtet und gestartet,
Warum
das Projekt.
Nicht?
Naja, man kann zumindest schon mal wieder den Verweis machen auf zumindest das Einspielergebnis, was wir rausfinden konnten. Denn das ist übersichtlich.
Gut, wie gesagt, 14. Februar, ich möchte das nochmal in Erinnerung rufen, das war original.
Aber VOD ja auch, immerhin. Aber
ja, Aber ich meine, der Trailer war ja schon so, für mich persönlich war er schon Nische. Du sagtest, in sozialen Medien ist es einigermaßen steil gegangen. Wir kennen jetzt leider das Einspielergebnis aus VOD nicht wirklich. Wir kennen wirklich nur das Einspielergebnis aus Kinoauswertung. Mhm. Und auch da war für mich nicht ganz klar, in wie vielen Kinos in den USA er wirklich gelaufen ist. Und das Ergebnis ist $29.000. Das ist quasi nichts, ja.
Ich glaube, wir können uns auch fast sparen, darüber zu schätzen oder zu raten, wie viel Budget jetzt für den Film draufgegangen ist, weil war es zweistellig? Keine Ahnung.
Zweistellig? Auf jeden Fall. Zweistelliger Millionenbetrag, meinst du?
Ja.
Zweistellig.
Danke.
Ich mache den Film für $9.
Oder war es im einstelligen Millionenbereich? Keine Ahnung. Aber so oder so, $30.000 Einspielergebnis ist nichts eigentlich. Ist wirklich nichts, muss man sagen.
Ja.
Aber wie schon gesagt, das vielleicht ging ja zumindest ein bisschen was im VOD. Ich habe jetzt bei Amazon Prime gesehen, also bevor er aufspringt, Amazon Prime in der UK oder in den USA, wo man den sehen kann. Da gibt es schon eine Handvoll Rezensionen. Also ich glaube, da gibt es schon
ein gewisses Publikum. Du versuchst immer von den Rezensionen quasi abzuleiten, dass es durchaus...
dass es zumindest Zuschauer gibt. Mm. Das ist ja schon mal gut, oder? Also, ne? Wenn jetzt so ein Film irgendwie im VOD steht, wo halt wirklich nur zwei Leute halt da irgendwas gesagt haben, dann ist das ja noch schlechteres Zeichen oder ein schlechtes Omen zumindest. Aber hier scheint es zumindest auch Leute gegeben zu haben. Aber ja, groß weiß man halt nichts.
So, bedeutet, mit dem geringen Einspielergebnis ist nichts geworden, da aus den die 1,5 Millionen an Schulden zu tilgen.
Erstens das und ich glaube, man ist dann, weiß gar nicht, vielleicht gar nicht so groß drauf bedacht, die Aktion noch zu Ende zu kriegen. Weil
wahrscheinlich nicht.
Gibt wahrscheinlich eh nicht viele Leute, die das dadurch mitbekommen haben und vielleicht guckt man dann eher, dass man irgendwie zumindest die Ausgaben für den Film an sich wieder reinkriegt.
Ja. Ja.
Sei es drum.
War, wie gesagt, ein Herzensprojekt offensichtlich. Du hast gesagt, Zoe Deutsch war Produzentin, hat auch selber gemeint, ich habe das Drehbuch gelesen und fühle sich davon sehr angesprochen. Eine ganz nette Sache vielleicht noch, die man erwähnen könnte, heißt ja Buffalo, spielt in Buffalo. Wurde er da auch gedreht? Eher weniger.
Ja, jein.
Jein. Ja, es gibt ein paar Außenaufnahmen, da kommt man wahrscheinlich nicht drum rum, weil ansonsten, glaube ich, die Buffalorianer auch sagen, habt ihr sie noch alle?
Buffalonians.
Genau. Also es gibt so ein paar Außenaufnahmen, klar, um zu erkennen, ja, ist in Buffalo, aber original alles andere wurde in irgendeiner Form in Kanada gedreht. Warum? Filmförderung ist relativ einfach an der Stelle, würde ich sagen. Günstiger und gefördert. Oder wie siehst du es?
Ja, sicherlich das, günstiger und auch da nochmal quasi ein zweites Land mitgenommen, was da die Förderung springen lässt. Und man muss ja auch sagen, Toronto, wo sie noch gedreht haben, und Hamilton, das ist ja ums Eck. Das ist ja irgendwie, was ist denn das, eine Autostunde? Zwei Autostunden?
Du meinst eine Autostunde über die Grenze, meinst du, oder was?
Ja, genau, also überhaupt bist du da, also zwischen Buffalo und Hamilton und Toronto ist es ja nicht weit. Also von daher lag es wahrscheinlich auch einfach nahe, da zu sagen, vielleicht ist auch die filmische Infrastruktur besser.
Ich wollte es nur erwähnt haben. Wenn der Ort, in dem es spielt, schon namensgebend ist.
Sind wir wieder etwas schlauer? 5 Euro noch ins Know-how-Schwein. Ist das okay?
Ich weiß nicht, was da heute ist. Egal. Weiter. So, ich glaube, dann haben wir die harten Fakten, zumindest die wir zusammentragen konnten, auch wenn es vielleicht nicht so viel war, haben wir, glaube ich, dann damit durch.
Ja, reicht ja auch. Und wie immer starten wir mit den Hypothesen. Ich habe wieder 2 mitgebracht, zu deiner Überraschung. Nicht 3, nicht 4, nicht 1, nein, 2. Und ich schmeiße sie direkt mal raus und sage, Buffalo ist ein moderner Vertreter des britischen Gangsterfilms und Buffalo ist der schnellste Film des Jahres. So, nimm das. Und wie immer habe ich mir auch eine Reihe von Pro- und Kontrapunkten aufgeschrieben. Es ist, glaube ich, relativ übersichtlich bei mir. Vielleicht muss ich das gar nicht so sehr in die Länge ziehen. Aber vielleicht fängst du einfach mal mit deinem ersten Gedanken an.
Ich soll anfangen?
Na komm.
Okay.
Ich ziehe dich mal vors Loch hier.
Also, ich würde gerne vielleicht mit einem Pro-Punkt anfangen. Und ich meine, das hat man jetzt schon kommen sehen. Wir haben ja jetzt hier schon einmal ein Loblied auf Zoe Deutsch gesungen und aus dem Trailer war schon eigentlich zu erkennen, dass das hier wahrscheinlich wieder ein Drehbuch ist, wo sie sich was die Charakter, den sie porträtiert, absolut austoben kann. Das, finde ich, zieht sich auch dann wirklich im Film so durch. Also der Trailer hat da gehalten, was er versprochen hat. Lass mich so formulieren. Mhm. Und ich finde auch, alle anderen Figuren sind, ich meine, die sind alle ein bisschen überspitzt geschrieben durch die Bank.
Kann man so sagen, ja.
Das passt aber, finde ich, auch da so rein in diese Story, die sie erzählen möchten. Und ich finde, das Cast machen das eigentlich alle ganz charmant, tatsächlich. Mhm. Also durch die Bank, da ist jetzt keiner irgendwie negativ aufgefallen. Natürlich ist es sehr Zoe Deutsch, also Peck fokussiert diese ganze Story. Sie hat also entsprechend mehr Screentime, mehr Szenen, wo sie zeigen kann, was sie drauf hat. Und die abgefahrenen Szenen sind halt alle ihre. Aber ich fand jetzt nicht, dass der Rest vom Cast groß untergegangen ist. Und ich meine, wir haben ja auch jemanden wie Jay Courtney, der halt einfach schon in den ganz großen Hollywood-Sets, in den ganz großen Hollywood-Streifen vertreten war. Mhm. Und dadurch, das hat sich alles ganz solide ergänzt. Und von daher muss ich sagen, Cast passte für mich hier ganz, ganz gut zusammen. Hat gut harmoniert an der Stelle.
Weißt du, was ich heute mal mache? Ich sage jetzt nicht, hey komm, jetzt packe ich meinen ersten Pro-Punkt aus, sondern ich grät jetzt von hinten mal volle Kanne rein und schließe an und habe nämlich als Kontrapunkt eben diese Charaktere bei mir mit auf der Liste stehen und auch nochmal hervorgehoben die Protagonistin. Aha. Das fand ich nämlich, das könnte dem einen oder anderen bestimmt etwas aufs Gemüt schlagen, denn wie du es ja schon angedeutet hast, die Protagonistin, also die Figur um Peck, ist halt völlig überzeichnet und auch richtig, richtig, richtig hart am Limit überdreht. Und
okay, du gehst jetzt weg vom Casting selber hin direkt zu, wie die Figuren geschrieben sind.
Also ich
speziell, nur, dass ich ja die Transferleistung hinbekomme.
Genau. Speziell ja. Eben die Hauptprotagonistin.
Ja, ja, ja.
Und kombiniert mit diesem Leitsatz, den sie hat, ne, also Geld verdienen, halt möglichst wegzukommen, sich irgendwie was Cooles kaufen zu können, einen höheren Lebensstandard zu erzielen, in Kombination mit dessen, was ja an sich kein schlechtes Bild vielleicht ist oder kein schlechtes Ziel, aber so, wie es bei ihr dargestellt wird, also dieses um jeden Preis das erreichen und notfalls halt Leute in das Licht führen oder einfach verarschen oder eben gefälschte Tickets andrehen, das macht sie auch so wenig liebenswert, weil gefühlt hat sie einfach ja. das falsche Ziel mhm. vor Augen. Und mhm. da war es ein bisschen schwierig, auch für mich, halt wirklich da mit dem Hauptcharakter oder mit der Hauptcharakterin ja. jetzt speziell hier bei diesem Beispiel halt auch zu connecten und da eine Basis aufzubauen.
Ja, ja. Nee, gebe ich dir völlig recht. Das ist, finde ich, auch die eigentlich mit die größte Schwäche des Films, weil es ist schwierig, mit ihr zu sympathisieren und ich finde es auch schwierig zu erkennen, dass sich die Figur weiterentwickelt über den Film.
Ja. Das wird, Spoiler, das wird angezeigt wird
nicht,
oder
es, ja, aber nicht in dieser Konsequenz, weil ja. sie ist, finde ich, umgeben von den Dingen, die wichtig sein können, von Familie, die sie lieb hat,
von Freunden, die sie unterstützen,
von Freunden, von vielleicht einer Beziehung, die oder einer Liebelei, die wirklich zu einer coolen Geschichte, einer coolen Beziehung vielleicht werden könnte, ne, also aufblühen könnte. Mhm. Das heißt, es umgibt die Figur die ganze Zeit, aber ich hatte halt irgendwie nicht das Gefühl, dass sie wirklich diese Hülle durchdringen können, diese Geldgier immer irgendwie noch einen anderen Winkel arbeiten und noch da irgendwas rauskriegen. Und ich finde, das zieht sich durch den ganzen Film und da ist nicht so richtig dieser Moment da, mal zu reflektieren, was eigentlich abgeht. Mhm. Selbst wenn es dann steil geht. Und ich fand es halt ein bisschen schade, dass da halt nicht drauf eingegangen wurde, weil die ganzen Elemente, um, ich sag mal, diesen Moment haben zu können, die sind da im Film. Ne? Die Bausteine ja. sind alle vorhanden.
Das stimmt auch, genau. Das ist auch so ein Punkt, den ich so für mich herausgelesen oder herausgesehen habe. Das Skript vor allem, auch wenn ich es mir jetzt nicht nochmal extra aufgeschrieben habe, doch ganz viele Stellen hat, wo man sagt, die Basis ist überall eigentlich richtig gut.
Ja, die auch. Genau. Und die Nebenfiguren, weil du sagst, die Basis, ne, das ist halt auch, also das Skript macht ja durchaus ein paar Sachen richtig, weil die Nebenfiguren haben, finde ich auch, trotz der Laufzeit, weil wir kritisieren ja manchmal, 5 Minuten hätten vielleicht und 2, 3 Szenen extra hätten vielleicht geholfen. Ich fand, die Nebenfiguren sind alle hier unterfüttert. Wir wissen, was mit dem Anwalt, / seiner, ihrer Liebschaft, was mit dem abgeht. Wir wissen, welche Motivation der Bruder hat, welcher Situation oder in welcher Lebenslage sich die Mutter befindet. Das heißt, wir wissen, wo quasi diese ganzen Puzzleteile tatsächlich gerade stehen und was die treibt. Also, ne? Das heißt, das Schachbrett wird erstmal gut aufgestellt eigentlich. Mhm. Und dann wird aber Dame gespielt, gefühlt.
Aber speziell auch, findest du im Skript auch so viele humoristische Einlagen wieder, die, ich sag mal, nicht so mitten ins Gesicht sind, sondern die sich wirklich immer so von hinten so ein bisschen reinschleichen. Und dann so musste ich teilweise wirklich herzhaft lachen und dachte so, die sind eigentlich wirklich gut so in das Skript eingebettet. Jetzt erwähne ich eigentlich schon wieder das Skript. Also nimm es einfach mal als Pro-Punkt hin. Also das Skript an sich, die Basis, wie gesagt, und der Humor fand ich eigentlich in diesem Film halt richtig, richtig gut. Und dann hast du halt wie gesagt, noch ganz viele Nebencharaktere und dann hast du immer mal so kleine Sachen wie die alte Dame im Friseursalon spricht darüber, was sie für einen Albtraum über John Travolta hat. Ja. Oder später spricht Peck halt mit ihrem Bruder und dann gibt es halt immer diese Szene im Restaurant mit so einem Gurkenknallen. Das hat schon fast irgendwie was von Loriot. Hätte ich mir da auch gut vorstellen können, immer wenn der Gurkenknall stößt sich jemand oder so. Du hast diesen komischen Buffalo-Kopf an der Wand, der später nochmal in der Szene ein bisschen mehr zum Tragen kommt. Du hast den Richter, der immer so eine Frage stellt über Chicken Wings und damit irgendwie gefühlt so eine Metapher über einen Kompromiss ausarbeiten möchte. Ja. Oder zum Schluss hast du so eine Razzia, wo dann das Gesetz quasi auf so Kriminelle trifft und für einen Moment sind dann trotzdem alle im seligen Frieden, weil die Buffalo Bills gerade übertragen werden und das Spiel anscheinend gewinnen oder für sich entscheiden. Und das sind so kleine Momente, die sind richtig, kommen richtig schön zur Geltung. Das ist so richtig on point, humorige Pointen letzten Endes. Und die fand ich wirklich gut und die haben für mich auch ein bisschen hervorstechen können.
Ja. Da komme ich dann aber direkt nochmal dazwischen gegrätscht und ich gebe dir recht, diese humoristischen Einlagen, die sind gut und ich musste da auch lachen, aber ich fand, es wirkte im Skript nicht so richtig homogen, weil das halt kontrastiert wird mit diesen, jetzt geht's hier um die Wurst, es wird ernst. Und dann verschwindet dieser Humor teilweise komplett. Und dann war ich mir immer nicht ganz sicher, in welche Richtung der Film möchte. Und dann kommt er aber immer wieder rechtzeitig zurück, auch zu diesen humoristischen Einlagen. Aber ich fand, das fühlte sich für mich nicht so richtig rund an, das so zu vereinen, sage ich mal. Also diese ernste Geschichte mit diesem ernsten Unterton und dann mit diesen humoristischen Einlagen. Und da muss ich sagen, unterm Strich, da ist dem Skript für mich ist besser gelungen, wenn es um den Humor geht und weniger gut, wenn es dann um diese ernsten Momente ging. Gerade wenn dann eben auch die Hauptfigur, der Protagonist, vielleicht nicht so diesen einen Moment hat, wo er sagen, jetzt kriegt es hin, jetzt wird sie hier unsere Heldin, sage ich mal.
Ich werfe jetzt einfach mal ein Beispiel vor die Füße, weil ich habe es ja mit den Hypothesen ein bisschen ins Rennen geworfen. Ich fühlte mich halt vom Stil, wie es erzählt wird, vor allem, ich sag mal, dieser Kosmos, dieser Schuldeneintreiber. Ich habe mich immer so ein bisschen an so Guy Ritchie-Filme erinnert gefühlt. Würdest du da ein bisschen mitgehen? Oder wovon würdest du sagen, hebt sich jetzt Buffalo ein bisschen ab von dem Genre-Mix aus Gangster, Krimi-Action und aber trotzdem so auch bisschen Comedy, was ja die Guy Ritchie-Filme auch immer so haben, dieses Schwarzhumorige. Würdest du da irgendwo eine Schnittmenge sehen? Oder was hat Buffalo jetzt vielleicht falsch gemacht, wo wir sagen, der Gentleman zum Beispiel besser hingekriegt?
Ja, also prinzipiell würde ich mitgehen. Aber Check. Alles ist schon so eine Mischung aus irgendwie einem Guy Ritchie und einem Soderbergh, so Oceans-like ein bisschen. Die haben sich auch nicht so ganz ernst genommen. Ja. Aber was hier halt nicht so hinhaut, ist, dass für mich, es gab keinen großen Plan. Es gab keine große Magic dahinter. Ne, bei einem Oceans oder bei einem Gentleman, den du jetzt erwähnt hast, da gibt es noch mindestens mal einen Twist und ich habe vorhin das Schachbrett erwähnt, einfach mal dann diesen Moment, wo du feststellst, du hast erwartet vielleicht, die Figuren sind vielleicht ein oder zwei Züge vorausschauend unterwegs, aber es sind in Wirklichkeit 4, 5, 6 Züge gewesen und boah, jetzt schlackern dir aber erstmal die Ohren. Und hier war es halt so, du hast ganz oft diese Momente mit, das ist jetzt mein Plan. Und dann wird halt Peck als Figur vor Probleme gestellt, wo du denkst, die hat sie garantiert kommen sehen. Oh nein, hat sie nicht. Nein, sie hat überhaupt keine Antwort darauf jetzt gerade. Das eskaliert völlig, es gerät ihr, also sie ist überhaupt nicht Herr der Lage, finde ich.
Ja.
Und da merkst du, dass er halt vielleicht kein Mr. Ocean ist an der Stelle dann.
Will es ja vielleicht aber auch nicht sein, macht das vielleicht aber nicht, wird der Film dann nicht eher ein bisschen auch geerdet dadurch, dass man eben nicht sagt, man hat so einen ausgetüftelten Plan über acht Ecken.
Auf der anderen, naja, aber sie wird mir ja eingeführt als so cleveres Schlitzohr.
Ja, schon.
So, und dann hat sie ja die Filme mit, na, wenn die jetzt kommen und hier die Hütte abfackeln, dann haben wir ein Problem. Und dann dachte ich so, das hat sie doch garantiert kommen sehen. Und dann, nee, hat sie nicht. Nee, hat aber sie einfach nicht kommen sehen.
Sie ist ja aber auch kein Ü40 George Clooney oder McConaughey. Also, ja, vielleicht haben die aber auch mal so angefangen. Und irgendwann lernst du halt draus.
Vielleicht, aber was ich damit sagen möchte, ist, dass dein Vergleich bis zu einem gewissen Grad gehe ich den gerne mit, aber nicht den ganzen Weg.
Ich habe noch einen anderen Vergleich, da muss ich mich aber hinarbeiten. Und zwar muss ich mich da über einen Pro-Punkt hinüber und hindurch wursteln. Und zwar für mich eine der größten Stärken des Films ist das Editing in Verbindung auch mit der Musikauswahl.
Ja.
Das geht direkt schon mit der Intro-Sequenz los, wo halt Peck in Zeitlupe halt durch die wenigen Original-Buffalo-Stadtaufnahmen rennt. Da wird später auch nochmal referenziert, wenn man wieder zu dieser Szene zurückkommt. Das fand ich, also diese Zeitlupeneröffnung mit der musikalischen Untermalung fand ich schon super. Und dann später wird darauf nochmal referenziert und dann kommt der eigentliche Kicker für diese Sequenz im Intro. Und es wird eingeführt mit so einer Zeitlupe, wo Sui Deutsch quasi so in diese Kamera schreit. Und das ist halt so bestialisch, wie so eine Zeitlupen-Löwin. Und das ist einfach so martialisch und gut gemacht, auch vom Schauspiel, wie du schon gesagt hast, völlig überdreht und on point. Aber auch, wie es eingefangen wurde, fand ich das richtig gut. Und dann gab es auch so kleine Kniffe, die man eben auch eher so vielleicht aus Filmen kennt, wie zum Beispiel The Gentleman. Man hat so einzelne Porträts, wo die ganzen Gangs eingeführt wird, diese Schuldeneintreiber-Gangs. Da werden dann wirklich so...
Ja. Diese Montagen meinst du so ein bisschen auch?
Ja, so Montagen, genau, wie so eine Boyband, die sich dann zusammenstellt und gleichzeitig wird erklärt, wo die herkommen, und es sind natürlich alles klischeebehaftete Banden.
Klar, aber das fand ich tatsächlich auch gut, wo dann ein bisschen gezeigt wird, wie halt das organisierte Verbrechen,
wie das
die Zahnräder quasi zusammengreifen, aber alles quasi über Show, Don't Tell, wobei stimmt nicht ganz, weil du hast ja meistens irgendwie ein Voice-Over von Peck, die dir erklärt, die dir den Original-Scheme erklärt.
Genau.
Und du hast das untermalt mit Bildern, aber das fand ich auch ganz, ganz, ganz gut gemacht, ja, auf jeden Fall.
Genau, das ist auch so. Du hast ja mal eine Stelle, wo sie im Voice-Over das System an sich erklärt, wo du schon mitkriegst, okay, das ist nicht nur ein Voice-Over, sondern sie steht irgendwie in einem Gefängnisanzug vor irgendjemandem und erklärt das wieder auf eine Präsentation. Also irgendwie schon wieder so ein Hint, dass später nochmal was kommt, wo dich der Film schon wieder ein bisschen drauf vorbereitet. Und zum Beispiel auch zum Schluss gab es so eine kleine Szene, da verbrennt sie halt Akten und dann wird irgendwie von Vivaldi so ein dieses ganz klassische Nummer 12 Violinkonzert drunter gelegt. Hat man natürlich in der Form schon dutzende Male, hunderte Male gesehen, aber auch da, es war on point und dann lieber gut kopiert als schlecht irgendwie was selbst.
Ich wollte gerade sagen, das war aber glaube ich auch ein bisschen mit Absicht. Also das passte so ein bisschen, du hast die etwas überspitzte Story mit den überzogenen Figuren und ich glaube, deswegen haben sie sich da ganz bewusst für ein bisschen was Plakativeres entschieden. Und das nicht mal sagen, es ist einfach kopiert, sondern einfach zu sagen, wir brauchen jetzt ja nicht hochintellektuell mit irgendeinem neuen klassischen Stück kommen, das keiner kennt, sondern wir wollen ja so ein bisschen, ich sag mal, in so ein bisschen so eine Klischeekerbe halt auch reinhauen und ein bisschen Spaß dabei haben und dann natürlich irgendwas bringen, was die Leute auch wiedererkennen können.
Und das finde ich nämlich ganz interessant, wenn der Schnitt nämlich von Casey Brooks kommt, wie wir vorhin gesagt haben, Brittany Runs a Marathon, war auch quirlig, fast schon eher eine Rom-Com im Endeffekt auch. Auch da bocksolide, muss man sagen, aber hier nochmal wirklich einen Schritt weitergegangen, durfte nochmal komplett frei drehen, ist wahrscheinlich auch eben diese Freiheit von so einem kleinen Indie-Film, wo man dann auch mit einem kleinen Kreativteam halt wirklich gut einfach synchronisiert sich einstimmen kann und ist richtig gut aufgegangen,
Wirkte wie aus einem Guss. Also, ne, du hast ja gesagt, ja, Zeitlupenelemente und Voice-Over über irgendwelche Montagen und so weiter. Aber das fügte sich alles schon, wie du gesagt hast, halt zusammen zu diesem, ich sag mal, im ansatzweise zu erkennenden Genre, Crime-Comedy-Zeug, was man durchaus schon kennt, nur halt in einem etwas kleineren Scope einfach. Da bleibe ich auch bei. Aber ja, also das wirkte sehr rund tatsächlich. Also wir haben ja gesagt, ne, Drehbuch, Regie, Schnitt, alle jetzt nicht so die ganz große Erfahrung, aber das kam ja eigentlich schon recht solide zusammen auch. Und das merkt man, finde ich auch. Da war eine Vision dahinter und das hat ganz gut funktioniert, glaube ich. Fast schon am Fazit hier vorbeigeschrammelt.
Aber. Editing, das überdrehte Schauspiel von der Hauptprotagonistin oder generell von der Zoe Deutsch und auch der Fokus, die Dialoge, die man dann geschrieben hat. Das Pacing, das Tempo von diesem Film ist unglaublich hoch. Also ich glaube, das geht bestimmt auch vielen anderen so, aber ich fand schon so nach dem ersten Viertel, Dios mio, ist hier ein Tempo drauf, ich werde hier echt wie die Sau durchs Dorf gejagt gerade. Es wird unglaublich schnell und laut gesprochen, wenn sie sich zu Hause streitet, wenn sie ihre Ideen ausbreitet, wenn sie eigentlich allen anderen immer so zwei Schritte voraus ist, wie sie jetzt was machen kann. Man hüpft von Szene zu Szene zu Szene. Ist natürlich nur in einem gewissen Feld, in einem gewissen erzählerischen Feld, wo man sich bewegt. Also es ordnet nicht zu sehr aus, wie gesagt. Chapeau nochmal ein Skript. Aber dieses Tempo, da glaube ich, das hat mir ein bisschen Sorgen bereitet. Es war einfach schnell. Aber sie haben es, wie gesagt, durch das Editing geschafft, dass man eigentlich nicht zu sehr abgehängt wird. Aber das generelle Problem, was ich damit habe, ist, und da hüpfe ich nochmal zu den Charakteren, ja, es ist ein geiler Cast. Einige Sachen werden auch gut ausgespielt. Aber dieses hohe Erzähltempo lässt halt ansonsten rechts und links wenig Option, da noch ein bisschen Tiefe reinzukriegen. Wie du schon gesagt hast, gerade so bei der Familie, ich hätte mir vielleicht doch noch mal so einen Punkt mehr von den familiären Hintergründen gewünscht, warum auch gerade die Mutter...
Was den Vater betrifft und so?
Genau, sowas zum Beispiel, einfach nur eher noch mal ein bisschen angerissen, weil gerade auch dieser Buffalo-Kopf ja da noch mal irgendwie eine besondere Bedeutung hat. Oder das Leben des Bruders, der sich ja irgendwie schon unterdrückt fühlt oder zumindest findet, dass er immer so ein bisschen im Rampenlicht seiner Schwester stand. Auch weil sie natürlich immer ein bisschen krimineller als er unterwegs war. Das hat mir vielleicht noch so ein bisschen gefehlt, aber da war einfach die Performance halt von Zoe Deutsch war einfach omnipräsent. Das ist quasi komplett der Dreh- und Angelpunkt. Und vielleicht hat mir da so ein klein wenig noch das Gleichgewicht gefehlt. Und da habe ich den Vergleich zu Baby Driver nochmal, den ich in die Runde schmeißen würde. Da hatten wir ja auch so ganz viel Style, hohes Tempo, viel Musik, geiles Editing in dem Zusammenhang. Bunt. Aber wir haben gesagt, Style over Substance Beispiel, da ging auch dann dadurch einfach ein bisschen was verloren. Und das habe ich so ein kleines bisschen bei Buffalo, obwohl ich hier sagen muss, der Scale ist wesentlich kleiner und dadurch schrammt es gerade so vorbei an, naja, da würde ich jetzt aber einen Punkt abziehen. Von daher grenzwertig vielleicht für den einen oder anderen.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber wie du es erklärt hast schon oder argumentiert hast, hat man sich da, glaube ich, durchaus bewusst für entschieden, um zu sagen, das ist jetzt halt hier die Zoe Deutsch Show, der Film. Und im Zweifel kommt halt hier und da auch was unter die Räder vielleicht, was die Dreidimensionalität der Nebenfiguren vielleicht ausmacht. Und ich muss dir recht geben, ich habe es hier als nicht so ganz dramatisch empfunden. Wie vielleicht bei einem Baby Driver, wenn du es jetzt hier als Beispiel bringst.
Ja, Baby Driver ist auch so eine größere Nummer, wo man, glaube ich, mit noch mehr Erwartungen dann reingeht. Aber ja, ich glaube,
genau. Aber da, wie gesagt, auch da, die Vision war da und die wurde halt durchgezogen, im Zweifel ohne Rücksicht auf Verluste, zu Ungunsten dann vielleicht der Figuren. Kann man den Verantwortlichen hier vielleicht sogar bis zu einem gewissen Grad vorwerfen, aber auf der anderen Seite habe ich es ja gerade auch so ein bisschen als Pro-Punkt umformuliert, zu sagen, die Vision ist halt da und die wurde halt versucht umzusetzen und aus meiner Sicht halt auch ganz, ganz passabel umgesetzt. Und man hat sie eben nicht verzettelt in diesem, ich würde gerne das probieren, aber gleichzeitig möchte ich, dass das nicht untergeht und gleichzeitig das nicht. Und
das stimmt, ja, das stimmt.
So, von daher, das ist alles so ein, wie man es dreht und wendet, das hat alles seine Vor- und Nachteile, so ein bisschen. Und deswegen, das ist ja auch das Schöne daran, weil wir immer wieder davon sprechen, dass halt diese Magie des Films entsteht, wenn halt eben mal sich quasi, wenn alles perfekt zusammenkommt. Hm. Das kann nicht immer sein.
Ja. Das klang jetzt aber auch schon wie ein Fazit oder zumindest nah dran vorbeigeschrammt. Oder hast du noch ein paar Punkte?
Tatsächlich nicht. Also wir können gerne Richtung Fazit gemeinsam
Hand in Hand
uns einhaken und virtuell natürlich nur social gedistanced.
Gedistanced, ja. Trotzdem wird mir warm ums Herz. Schön, schön.
Genau, ja. Ich habe es schon gesagt. Also eher unbekanntere Crew, sage ich mal, hat sich hier versucht an einer kleinen Story, einer kleinen One-Man-Show. Zoe Deutsch hat es ja, wir hatten es eingangs erwähnt, so gut gefallen, dass sie direkt mitproduzieren wollte, ihre eigene One-Man-Show. Und
One-Woman-Show.
One-Woman-Show. Ja, du hast völlig recht. Das ist absolut mein Verschulden. Es gibt da jetzt nichts zu entschuldigen tatsächlich.
Oder One-Person-Show in Klammern,
werde ich, MWD. Meinen Platz hier freimachen und Ronny wird die nächste Episode dann alleine machen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ja, nee, kam solide zusammen. Für mich war die Vision erkennbar. Ich fand die Story, die erzählt wurde, im Großen und Ganzen sehr, sehr unterhaltsam. Ich fand auch die Nebenfiguren ansprechend. Für mich war das größte Problem eigentlich, dass so gut wie Zoe Deutsch das halt hier hinbringt, sehr hat mir ein bisschen die charakterliche Entwicklung auch dann zum Ende hin gefehlt. Aber nichtsdestotrotz, wenn man den Trailer gesehen hat und über den Humor ein bisschen lachen kann, wenn man auf Crime und Comedy steht, und wir haben jetzt genug Vergleiche gebracht, die Episode über mit Gentlemen, mit den Oceans-Filmen vielleicht, wenn man darauf steht, im kleineren Scale, auch vielleicht mit einer starken Frau im Fokus, dann hat man hier auf jeden Fall gut was zu lachen. Ist absolut keine Zeitverschwendung. Das ist ein absolut solides Ding mit ein paar witzigen, kreativen Einfällen, auch handwerklich umgesetzt. Klar, Indie, das muss man einfach sagen. Da muss man sich drauf einlassen. Aber aus meiner Sicht, wenn man Zombieland 2 gesehen hat, da kommt man einfacher ran und sagt die Frau, die da mitspielt, diese hysterische, von der möchte ich mehr sehen. Und ihr habt den Trailer gesehen und sagt, ja, das geht in die Richtung, dass ich das brauche von Zoe Deutsch, so wie es mir vielleicht auch ging. Mhm. Wenn ihr an diesem Punkt in eurem Leben seid, dann empfehle ich euch tatsächlich, euch auf die Suche zu machen nach Buffalo, weil dann bekommt ihr durchaus, was ihr haben wollt. So.
Punkt.
Punkt.
Dann noch eben mein Fazit. Meins ist ein bisschen kompakter, glaube ich, in Prosaform hier niedergeschrieben. Für mich entfaltet sich Buffalo von Anfang an als Krimikomödie, wie ich gerade eben schon gesagt habe, die wirklich keine Gefangenen macht. Mit brachialem Tempo und überdrehten Charakteren bauen sich da auch für mich speziell Parallelen zu britischen Regisseuren wie Edgar Wright oder Guy Ritchie auf. Das hervorragende Editing macht da für mich die meiste Arbeit, denn der Rest wird doch furchtbar schnell und teils flach über die Leinwand gejagt. Und die Qualitäten des Skripts sind vorhanden, haben wir mehrmals gesagt, aber beim nächsten Mal würde ich etwas weniger Tempo bevorzugen und ich glaube, das würde so für das Gleichgewicht nicht schaden. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall auch eine Empfehlung, denn ja, durch das gute Editing und durch das Tempo ist es halt auch sehr kurzweiliger Film, durch den Humor, der da ist, on point, auch ein sehr witziger Film. Und ja, es hängt an euch eigentlich, nur noch diesen Film irgendwo zu finden.
Ja, das müssen wir tatsächlich euch überlassen, aber ist hat durchaus das Prädikat kleine Perle, glaube ich, von uns gerade bekommen, so ein bisschen, ja. In diesem mauen Filmjahr 2020.
Ist offiziell ja Baujahr 2019, aber wie gesagt, kam in den USA auch erst Anfang des Jahres. Bei uns müssen wir mal gucken. Deshalb würde ich den sogar in meine Liste, genau, von den Filmen 2020 werfen, damit wir überhaupt was haben, um hier unsere Top 10-Folge auf die Beine stellen zu können.
Da hat er was
zum
gesagt.
Jahreswechsel, ja.
Meine Güte, das heißt, er ist direkt in deine Top 10 gerutscht auch, willst du mir damit sagen?
Nee, aber zumindest weiß ich noch nicht. Also,
was?
Aha, es ist ja recht übersichtlich dieses Jahr. Und da war ich doch froh, jetzt auch den jetzt
einmal irgendwie gehört, er hat sich verplappert.
an die Angel zu kriegen, um überhaupt irgendwas in die Auswahl werfen zu können. Deshalb würde es mich auch interessieren, was alle anderen darüber denken oder ob andere Leute den schon irgendwo sehen konnten.
Meine Meinung reicht dir wohl nicht.
Nee. Ja, doch.
Sehe ich auch so.
Aber auch wie machen Sie das denn? Liegen mir ja am Herzen. Deshalb empfehlen wir ja wie immer eigentlich mit uns in Kontakt zu treten. Zum Beispiel über die sozialen Medien Instagram, Twitter und oder Facebook unter unserem Namen.
NSRT Podcast.
Und das Gute ist, der Hashtag lautet genauso.
Oh, dann ist das wohl NSRT-Podcast.
Ja, richtig. Man merkt schon, es ist so einfach, es kann sich jeder merken, sogar Alex.
Danke. Dann, ja, wie gesagt, danke, Ronny.
Das war jetzt die Blutgrätsche noch zum Schluss.
Ja. Gelb-rote Karte, Ronny geht vom Feld, ich bedanke mich.
Und während du fällst Zuhörern mit dem draußen, stumpfen, in Salzlauge getunkten Löffel in den Rücken noch so, weißt du, in die Nierengegend so rein, die stumpfe Stichwunde.
Wie gesagt, Ronny darf aussetzen, bis nächste Woche, da gibt es wieder eine Update-Folge für euch.
Da freue ich mich schon drauf.
Da können wir wie das ganze jede Zeug Episode nach. Wolltest du eigentlich sagen, ja, ja, gebe ich dir recht, lieber Ronny.
Geht vor allem das Zeug rein, was zum letzten Redaktionsschluss es nicht mehr geschafft hat.
Ja, ist ein bisschen eine Oberfrechheit. Wer auf den eben erwähnten sozialen Medien vielleicht schon umtriebig ist, hat vielleicht auch gesehen, dass wir uns da zumindest in Instagram-Story-Form schon drüber ausgelassen haben. Da ist ein bisschen was dem Rotstift zum Opfer gefallen. Das werden wir nachholen. Von daher kann ich jetzt schon mal sagen, haben wir ordentlich was an Infos für die nächste Update-Folge. Grund genug, auf jeden Fall einzuschalten. Jetzt schon.
Jetzt
wir haben
schon,
ja noch Weg zu gehen.
Also Kopfhörer am besten, ja, aufbehalten, genau. Uns überall abonnieren und dann einfach Standby bleiben.
Dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Von daher, wie gesagt, nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ronny, vielen Dank an dich. Ja. Blutgrätsche hin oder her. Ich glaube, das ist bis nächste Woche verheilt. Und von daher, bis nächste Woche, bleibt gesund.
Ich habe die Musik angeschmissen, ich freue mich auch und bis dahin. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.